You've worked hard to build your brand, so why settle for one-size-all-fits branded clothing? Lands' End Outfitters creates apparel your employees will truly want to wear that unites your team in comfort and style. It's clothing that bolsters your brand identity and creates a unique connection between your brand, your employees, and your customers. It's why Lands' End Outfitters has been a supplier of branded apparel to some of the world's most respected brands for more than 30 years. From logo polos to fully customized branded wardrobes, our world-class outfitters will partner with you to help your team feel confident on the job and put your brand into action. From logo application to online ordering, Lands' End Outfitters offers seamless solutions that give you peace of mind, all backed by above and beyond expertise. See why Lands' End Outfitters should be your branded apparel partner. Go to business.landsend.com/pod20 and use code POD20 for 20% off your first product. That's business.landsend.com/pod20. Code POD20 for 20% off your first product.
88% of the workweek is spent communicating, so it's important your team does it well. Enter Grammarly. Grammarly's AI helps teams communicate clearly the first time. It shows you how to make words resonate with your audience, helps with brainstorming, and lets you instantly create and revise drafts in just one click. Join over 70,000 teams and 30 million people who use Grammarly to move work forward. Go to grammarly.com/enterprise to learn more. Grammarly. Enterprise Ready AI.
Bevor Sie im Podcast erfahren, was aus Hamburg wird, sagen wir Ihnen erstmal, was aus dem Alten Wall wird, Hamburgs schönstem Flanierboulevard. Das Quartier Alter Wall, Hamburgs Treffpunkt für alle, die Fine Shopping, Fine Dining, Fine Arts lieben, ist in seiner Vollendung und wird noch spannender. Freuen Sie sich auf noch mehr Entertainment, Gastro- und Shopping-Highlights, auf moderne Wohnungen, flexible Büroflächen und das trendige Boutique-Hotel The Hoxton. Der Alte Wall Hamburg wünscht viel Vergnügen beim Podcast hören.
Was wird aus Hamburg?
Der Podcast zur Stadtentwicklung.
Hallo, moin moin und herzlich willkommen. Mein Name ist Matthias Iken und bei mir ist ein ganz besonderer Gast. Er hat Hamburg geprägt, er war Oberbaudirektor und ist gebürtiger Bremer. Da werden jetzt einige überlegen, ist es Fritz Schumacher? Nein, es ist Jörn Walter. Herr Walter, schön, dass Sie da sind.
Ja, nett, dass Sie mich eingeladen haben.
Ja, es ist ja ganz drollig, dass Sie so viele Gemeinsamkeiten in der Biografie mit Fritz Schumacher haben.
Ja, es gibt so Zufälle, an denen kann man selber gar nicht viel machen. Aber es ist tatsächlich ja so, dass wir beide in Bremen geboren sind, aber auch beide noch in Dresden gewirkt haben. Der eine zwar, Fritz Schumacher als Hochschullehrer, ich mehr in der Praxis. Und dann nach Hamburg gekommen sind.
Als Bremer in Hamburg ist immer was Besonderes, oder?
Ja, es hat was Besonderes, aber es gibt eben auch Gemeinsamkeit. Und um es auf den Punkt zu bringen, wir sind eben Hanseaten.
Sie kennen das ja vielleicht aus dem Podcast, da geht es nicht nur um Bremen und Hamburg, da geht es vor allen Dingen auch darum, ja, was sich so in den letzten und in den kommenden Jahren so getan hat. Wir fangen immer an mit den 5 Fragen. Und da ich ja aus der Nähe von Bremen bin, ist natürlich besonders spannend zu wissen, was ist Ihre Lieblingsstadt?
Ja, das hat natürlich ein bisschen biografische Gründe, warum sich das am Ende dann doch auf Hamburg und bei mir aber nicht so sehr auf Bremen, obwohl ich die natürlich auch liebe, mehr dann auf Dresden konzentriert hat. Das war eben auch eine besondere Zeit, in der ich da wirken konnte und in vielerlei Hinsicht im Übrigen, nicht nur im Planerischen. Und die beiden Städte liebe ich noch sehr, aber ich bin jetzt auch in den letzten Jahren wieder oft in Bremen gewesen und sehe und spüre, dass die alte Liebe dann doch wieder aufflammt, immer wieder.
Es gibt ja auch ein Ikenhaus von Fritz Schumacher gebaut. Da kennen Sie das eigentlich?
Ja.
Da kommen dann quasi alle drei zusammen, aber wir machen weiter mit unserem Hamburg-Podcast, Ihr Lieblingsstadtteil.
You've worked hard to build your brand, so why settle for one-size-fits-all branded clothing? Lands' End Outfitters creates apparel your employees will truly want to wear that unites your team in comfort and style. It's clothing that bolsters your brand identity and creates a unique connection between your brand, your employees, and your customers. It's why Lands' End Outfitters has been a supplier of branded apparel to some of the world's most respected brands for more than 30 years. From logo polos to fully customized branded wardrobes, our world-class outfitters will partner with you to help you and your team feel confident on the job and put your brand into action. From logo application to online ordering, Lands' End Outfitters offers seamless solutions that give you peace of mind, all backed by above and beyond expertise. See why Lands' End Outfitters should be your branded apparel partner. Go to business.landsend.com/pod20 and use code POD20 for 20% off your first product.
That's business.landsend.com/pod20. Code pod20 for 20% off your first product.
Das fällt mir immer schwer zu sagen, weil bei mir ist es ja so, desto länger man in so einer Stadt ist, desto mehr hat man in den unterschiedlichsten Stadtteilen zu tun und man lernt sie dann Stück für Stück alle lieben. Und das gilt natürlich auch für andere Fragen, die Sie noch haben.
Ja, aber einen lieben Sie ja sicher besonders, wahrscheinlich der, in dem Sie noch wohnen.
Ja, ja, aber eigentlich, wenn ich ganz offen bin, muss ich sagen, mein Herz hängt am meisten an Wilhelmsburg.
Spannend, da kommen wir nachher noch drauf zurück, weil das ist ja auch eine Zeit gewesen, wo sich echt viel in Hamburg verändert hat. Da müssen jetzt 104 Stadtteile ganz tapfer sein. Wilhelmsburg ist, glaube ich, übrigens erst ein oder zweimal genannt worden in diesem Podcast. Winterhude ist da der absolute Favorit und Ottensen. Schön, dass mal Wilhelmsburg kommt. Ihr Lieblingsgebäude?
Ja, auch das ist so eine Frage.
Ja,
ganz am Anfang habe ich natürlich auch diese Klassiker gehabt, da wie Schillerhaus und so weiter. Aber desto länger man natürlich und vor allen Dingen in meinem Beruf in dieser Stadt arbeitet, lernt man unheimlich viele großartige Gebäude und Architekturen kennen. Und deswegen fällt mir das zunehmend schwerer, irgendwie so etwas auf einen Punkt noch zu bringen, weil natürlich auch eine Großmarkthalle ein ganz einzigartiges Gebäude ist. Und so gibt es sehr viele in dieser Stadt. Auch das Jenischhaus liebe ich sehr. Also es gibt sehr unterschiedliche, aus sehr unterschiedlichen Epochen Gebäude, die mir ans Herz gewachsen sind. Und das sind eben natürlich bekannte, aber es sind manchmal eben auch unbekanntere. Und das ist aber nicht mehr nur eines.
Gibt es denn einen Lieblingsort, einen Lieblingsplatz, wo Sie ganz besonders gerne sind?
Ja, auch da war es natürlich am Anfang so, dass ich erstmal den Blick über die Elbe auf den Hafen ganz faszinierend fand. Das ist auch für jeden, der neu wieder hierher kommt und zum ersten Mal länger hier lebt, natürlich ganz toll. Aber man schätzt eben auch, dass rund um die Alster und desto länger man, komme ich wieder auf dasselbe Argument zurück, man hier ist, stellt man fest, es gibt ganz andere und unglaublich viele fantastische Orte in dieser Stadt. Ob das jetzt der Blick vom Hafen zurück auf Hamburg ist, ob das ein Blick auf die Rethebrücke ist, ob das ein Blick in den Kaufhauskanal ist und die vielen wunderbaren Naturerlebnisse vom Heukenlock bis sonst wohin. Da muss man einfach sagen, ich habe im Laufe der Zeit eigentlich diesen Reichtum der Stadt erst so richtig erkannt. Und deswegen finde ich dieses Reduzieren mittlerweile eigentlich ein bisschen abschneidend dessen, was man an Reichtum eigentlich um sich herum hat.
Sehr, sehr versöhnlich. Deshalb machen wir es einfach, Sie dürfen nur ein Haus abreißen.
Also, so umstritten es immer gewesen ist, aber ich habe schon bei meinem ersten Interview in Hamburg gesagt, wo mir die gleiche Frage gestellt wurde.
Im Hamburger Abendblatt übrigens.
Ja, dass die City-Hofhäuser zu den Objekten gehören, die ich ganz gerne mal irgendwie nochmal durch was anderes ersetzen würde. Und nun ist das ja passiert, es war sehr streitig, der ganze Prozess. Und Sie wissen auch, da haben viele dann sich dafür eingesetzt. Ich bin mit dem Ergebnis, wie man es ja heute jetzt gerade seit einem Jahr ungefähr sehen kann, städtebaulich sehr zufrieden und glaube, das war eine gute Tat für diese Stadt.
Ich glaube, man braucht noch 2-3 Jahre, bis dann auch die Plätze funktionieren. Und dann wird man das Kontorhausviertel ganz anders wahrnehmen als noch vor 5 oder 10 Jahren.
Sie sagen es.
Ja, dann sind wir ja fast schon quasi im fließenden Übergang in Ihrer, ja, Sie waren 18 Jahre Oberbaudirektor. Auch da gibt es nicht so viele, die diese Zeit so lange ausgeschöpft haben, Ihr Vorgänger, glaube ich, und ja, der schon zitierte Fritz Schumacher. Wenn Sie da so drauf zurückblicken auf die Zeit, was macht Sie dann? Ja, doch.
You've worked hard to build your brand. So why settle for one size fits all branded clothing? Lands' End Outfitters creates apparel your employees will truly want to wear, that unites your team in comfort and style. It's clothing that bolsters your brand identity and creates a unique connection between your brand, your employees, and your customers. It's why Lands' End Outfitters has been a supplier of branded apparel to some of the world's most respected brands for more than 30 years. From logo polos to fully customized branded wardrobes, our world-class outfitters will partner with you to help you and your team feel confident on the job and put your brand into action. From logo application to online ordering, Lands' End Outfitters offers seamless solutions that give you peace of mind, all backed by above and beyond expertise. See why Lands' End Outfitters should be your branded apparel partner. Go to business.landsend.com/pod20 and use code POD20 for 20% off your first product. That's business.landsend.com/pod20. Code POD20 for 20% off your first product.
Stolz.
Ja, also ich hatte ja ein bisschen das Glück, dass ich in einer Zeit hier in Hamburg arbeiten durfte, in der die Stadt auch sehr in Bewegung war, also relativ viel passiert ist.
Also ab 99, ne?
Ab 99 und zunächst einmal war das natürlich dieses große, europaweit ja wirklich besondere Projekt der Hafen City. Und so ein Projekt so lange verfolgen zu dürfen in so einem Beruf, ist natürlich, war in Deutschland, kann man sagen, einzigartig und ist selbst europaweit sehr selten und nicht vielen in meiner Generation so zuteil geworden. Aber es war nicht nur das, sondern es sind dann auch andere große Dinge ja angefangen worden. Da gehört der Sprung über die Elbe dazu, mit der IBA, der IGS in Wilhelmsburg und so weiter. Da gehört natürlich, oder daher rührt auch meine Liebe natürlich zu Wilhelmsburg, die man da entdeckt, weil das eben nicht einfach war und auch nicht ohne Konflikte, aber auch in der Frage, wie bringt man eigentlich eine Stadtgesellschaft dazu, auch an solchen Orten sich mal etwas intensiver umzusehen, was man da eigentlich hat und diese Schätze auch etwas zu heben, die da sind und nicht nur immer die Probleme zu sehen. Das war so ein Thema, was mich eben auch emotional sehr berührt hat und auch innerlich sehr berührt hat und ich auch viele, viele tolle Menschen da in dem Zuge kennengelernt habe, das muss ich sagen. Und dann gab es natürlich eine Unzahl von anderen, auch größeren Maßnahmen, die in dieser Zeit in Gang gekommen sind, ob das die ganzen Diskussionen in Altona um den Bahnhof waren und so weiter und so fort, aber auch viele andere wie das Pergolenviertel, Jenfeldau, es sind viele große neue Stadtquartiere entstanden in dieser Zeit. Die Innenstadt, die Entwicklung ist weitergegangen, die lief natürlich schon, hatte schon mal Ende der 80er und Anfang der ersten Hälfte der 90er Jahre einen großen Schub gehabt, aber es gab da auch noch mal einen weiteren großen Schub. Hier, gerade in Ihrer Umgebung, ist viel passiert, wenn man das mal so in der Summe sieht, und aber auch eben in vielen, vielen Stadtteilen. Und da rührt eben dann natürlich auch, das ist ja immer so, wenn Sie dann so ein Projekt haben, mal hier, mal ist es dort in den Stadtteilen, dann lernen Sie natürlich auch diese Stadtteile kennen und Sie lernen da auch wieder neue Leute kennen und Akteure kennen, die Ihnen vorher gar nicht so bewusst waren. Und das schafft natürlich insgesamt einen großen Reichtum, sodass man in der Summe sagen kann, bin ich sehr zufrieden, auch wenn ich natürlich die ein oder andere Enttäuschung, weil das ein oder andere Projekt nicht zustande
kommt, da kommen wir gleich noch hin, das haben Sie sich wahrscheinlich schon gedacht. Aber was ich immer ganz spannend finde, ich kenne Hamburg ja auch, also relativ lange, zum ersten Mal war ich hier auf Klassenfahrt als irgendwie 16-, 17-Jähriger und da kam mir die Stadt unheimlich grau vor. Also ich fand sie zwar faszinierend durch die Elbe, die aber auch viel grauer war als heute, 80er Jahre. Und wenn man das so ein bisschen vergleicht mit diesen 80er Jahren, die ich wirklich so als eher bedrückend für diese Stadt wahrgenommen habe, hat sich ja die Stadt unglaublich gemacht. Haben Sie manchmal das Gefühl, ey Leute, die ihr immer klagt, seht auch mal die Verbesserung, wie schön die Stadt geworden ist?
Ja, also ich teile natürlich die Auffassung, dass Hamburg, glaube ich, in den letzten, man kann sagen, auch jetzt mal über meine Periode hinaus und die Zeit von Egbert Kossak einstellen, schon eine unglaubliche Bewegung nach vorne gemacht hat. Sie ist viel belebter, vor allen Dingen in den öffentlichen Räumen. Sie war damals, ich habe sie nicht ganz so grau empfunden, ich sage noch gleich was dazu, aber was ich schon in Erinnerung habe aus meiner Jugendzeit, also wo ich hier immer zu Besuch war, weil ein Onkel und eine Tante von mir hier in Hamburg lebten und nicht so als Kind, also so ganz zufällig nach Hamburg kam, immer wieder mal, dann habe ich die Stadt eben doch relativ tot, so des Abends vor allen Dingen und so weiter in Erinnerung. Und dieses Leben in den öffentlichen Räumen, das hat sich wirklich total verändert und ist ein großer Reichtum von Hamburg. Das hängt mit der Entwicklung der Wasserlagen und vielem anderen mehr zusammen. Das hat es früher einfach so nicht gegeben.
Es gab den Alster-Pavillon zum draußen sitzen, ja. Das war's.
Ja, kann man wirklich so auf den Punkt bringen. Und ich habe allerdings Hamburg auch oft mal an sonnigen Tagen, wo es nicht nur grau war und was mich eben immer fasziniert hat und was natürlich für jeden, der von außen in diese Stadt kommt, immer faszinierend ist, diese riesige Elbe, die ja hier schon ein Strom ist und nicht mehr ein normaler Fluss. Der gigantische Hafen, das ist eben einfach unglaublich beeindruckend für jeden. Und dann gibt es natürlich auch viele Quartiere hier, die Binnenalster Rathaus. Das ist schon faszinierend, so ein See da mitten in der Stadt zu haben. Und dann natürlich eine Reihe, das lernt man dann im Laufe der Zeit kennen, Dinge wie das Kontorhausviertel und andere Dinge, die Speicherstadt, das sind eben schon sehr, sehr besondere Sachen, die man so in dieser Form eben auf der Welt nicht nochmal wiederfindet. Und da hat sich Hamburg eben auch sehr entwickelt. Muss ja auch sagen, damals die Speicherstadt war noch ein, entsinne ich mich auch noch in meiner Jugend, ein eher etwas unheimlicher Ort.
Ich kannte
so
einen
so späten, ne? Auch trüben Nachmittag, da war noch gar nichts, aber es war irgendwie ein mir damals jedenfalls etwas unheimlich in Erinnerung gebliebener Ort gewesen. Und das hat sich doch jetzt irgendwie sehr geändert, auch durch die Hafen City und vieles andere mehr, die Beleuchtung von Michael Barz und andere Dinge. Es hat also ist viel stattgefunden. Heute haben wir auch eine andere Nutzungsvielfalt da drin. Also da hat sich Hamburg schon sehr positiv entwickelt. Und auch viele Seiten, die zu den Stärken dieser Stadt gehören, das sind eben diese unendlich vielen Wasserlagen, auch sehr unterschiedlicher Charakteristik, mal grün, mal eher steinern, mit den Fleten und allem, was wir da haben. Das ist schon sehr, sehr positiv, was sich da in den letzten 40, 50 Jahren getan hat. Und das hat der Stadt, glaube ich, sehr gut getan und ist auch Ursache dafür, muss man ja sagen, glaube ich, warum viele, die von außen auf diese Stadt gucken, vielleicht ein bisschen mehr sogar als wir Hamburger, das immer wieder total faszinierend finden. Und auch wenn man in anderen Regionen in Deutschland unterwegs sind, immer sagen, die schönste Großstadt in Deutschland ist einfach Hamburg.
Das waren jetzt 13 Minuten Liebeserklärung an Hamburg. Ich weiß, dass das viele immer sehr, sehr gerne hören. Aber meine Aufgabe ist natürlich auch mal ein bisschen Wasser in den Wein zu gießen. Und weil Sie eben den Sprung über die Elbe schon angesprochen haben, jetzt mal Hand aufs Herz, ist das wirklich schon der Sprung oder ist das eher der kleine Hüpfer, der dann im Schlick stecken geblieben ist? Ich glaube, Gerd Kehler hat es gesagt oder Dieter Lepple.
Ja, also stecken geblieben ist da gar nichts, aber der Sprung hat erst begonnen, das will ich auch sagen. Da ist natürlich schon durch die IBA und IGS, glaube ich, nach anderen Maßnahmen, die es davor schon gegeben hat, aber das waren zwei große Kraftanstrengungen, muss man sagen, in relativ kurzer Zeit doch ein Stück weiter zu kommen in der Bildungsfrage, in der Wohnungsfrage, aber bei vielen anderen Dingen. Der zweite große Schub läuft jetzt gerade an. Ein bisschen verspätet, das bedauere ich. Das hing sehr mit der Verlegung der Reichsstraße zusammen. Nun ist die aber schon seit 2019 verlegt und im Rathausquartier geht's gerade jetzt erst los. Aber wir haben dann natürlich ein Potenzial von nochmal 5000 Wohnungen, das muss man sagen. Und ich hoffe, dass das jetzt in den 20er Jahren genutzt wird, weil das wird Wilhelmsburg nochmal stärken, das wird es nochmal vielfältiger machen. Es wird auch die gesamte Gastronomie, Einzelhandelsszene natürlich nochmal in Wilhelmsburg auch beleben. Und wird den Stadtteil insgesamt, glaube ich, deutlich attraktiver machen. Dazu sind in meiner Zeit im Grunde nur die Grundsteine, kann man sagen, gelegt worden. Aber ich glaube, da kann es jetzt einen wirklich zweiten Schub geben. Und dann sieht Wilhelmsburg in den 30er Jahren, glaube ich, nochmal wieder anders aus. Auch dann ist der Sprung natürlich noch nicht ganz beendet. Sie wissen ja, dass dazu auch gehört das Grasbrook-Thema.
Wollte ich gerade sagen, da liegt was dazwischen,
Grasbrook,
wo es Verbesserungspotenzial gibt.
Ja, da hätte ich mir natürlich auch alles ein bisschen schneller vorgestellt. Stichwort Olympiabewerbung, Sie kennen das alles. Aber immerhin
ist
es dann gelungen,
weh,
diese Entscheidung noch erstmal zu treffen, den ersten Teil zumindest in Anspruch. Der zweite folgt dann auch noch in den 30ern. Ich mache mir da keine Sorgen. Und es dauert eben jetzt alles ein bisschen länger. Und ich hätte mir das, wie gesagt, auch etwas schneller gewünscht, aber dass es kommt, das ist relativ klar. Hamburg hat jetzt auch nochmal in Harburg wieder Anstrengungen unternommen, im Binnenhafen selber auch mit aktiv zu werden, einige Grundstücke mit aufzukaufen, sodass man auch die Hoffnung haben kann, dass der Binnenhafen in Harburg jetzt nochmal irgendwie einen Entwicklungsschub bekommt, mit der nächsten zumindest Konjunkturwelle, von der ich hoffe, dass sie eintritt in den nächsten kommenden Jahren. Und dann wird das schon irgendwann ein Bild geben. Ob das jetzt schon 2035 alles soweit ist und man dann sagen kann, es ist gelungen. Aber dass die Sache im Schlick stecken geblieben ist, das ist Blödsinn.
Olympia zumindest ist im Schlick stecken geblieben. Und gibt es eigentlich nochmal eine Möglichkeit für neue Spiele? Oder ist das eigentlich, weil dieser Raum jetzt ja auch nach und nach belegt wird, eigentlich durch das Thema, so stadtentwicklungspolitisch?
Nein, Hamburg hat da sicherlich aus meiner Sicht noch einige Reserven, um sich auch da nochmal bewerben zu können. Wobei ich jetzt allerdings denke, nach diesen Erfahrungen und auch nach dem Bürgerentscheid, den wir erlebt haben, aber auch eben nach der Öffnung, die es ja damals noch nicht gab, auf Seiten des IOCs, vielleicht nicht mehr nur noch auf eine Stadt zu setzen, sondern diese Frage der Nachhaltigkeit und Wiedernutzbarkeit auch der großen sportlichen Einrichtungen etwas zu nutzen. Dass ich persönlich denke, wenn man dieses Potenzial ausschöpfen könnte, wäre natürlich eine Bewerbung, die aus so einer Kombination Berlin, Hamburg, Kiel,
Kopenhagen, Hamburg gab es auch als Idee.
Oder Kopenhagen, Hamburg.
Also, Bremen, Hamburg können Sie jetzt noch vorschlagen.
Da wäre ich also ein bisschen offen, aber das könnten alles Partnerschaften sein, die so eine Olympiade, glaube ich, auch nochmal interessant machen und vielleicht auch nochmal einige der Kritikpunkte, die man in der Vergangenheit an diesen Spielen an einem Ort und so weiter eben doch hatte, weil der Kreis derjenigen, die sich dann bewerben konnten, eben doch relativ klein war, ein bisschen auflöst und nochmal ein anderes Spektrum vielleicht eröffnet, auch für eine andere Art von Spielen. Und wenn wir mal diese Verbindung über den Fehmarn-Belt-Tunnel haben, nach Kopenhagen zum Beispiel, nur weil Sie das erwähnt haben, aber auch die Verbindung Hamburg-Berlin, vielleicht im Moment ist ja wieder mal gerade schwierig, aber wieder besser wird und die Deutsche Bahn das mal hinbekommen, dann glaube ich, könnten solche Kombinationen nochmal interessant sein. Ich würde das jedenfalls sehr begrüßen, weil ich habe das ja sehr bedauert, gerade bei der letzten Bewerbung, dass wir das nicht geschafft haben, Hamburg, die Stadt, die wir jetzt ja kulturell mit der Elbphilharmonie und vielen anderen Maßnahmen, da gehörte ja ein großes Paket dazu, vom Resonanzraum über den Ausbau der Musikhochschule und vieles, vieles andere mehr, als Musikstadt, als Kulturstadt ganz anders ins Licht auch der internationalen Öffentlichkeit zu bringen, hätte ich mir das natürlich auch für die Sportstadt Hamburg gewünscht. Und ich glaube, das hätte einen großen Schub gegeben. Es hätte sogar noch viel mehr Bürger gegeben, die davon profitiert hätten, gerade mit den vielen Maßnahmen, die so im Kleinen passiert werden für die Trainingsstätten, die Schwimmbäder, die Sport- und Turnhallen, die alle ausgebaut worden wären. Dass das nicht stattgefunden hat, ist, glaube ich, schade für Hamburg. Und
haben Sie eine Erklärung, dafür, wenn ich Sie da unterbrechen darf, warum die Hamburger an diesem Novembertag 2015 irgendwie der Mut verlassen hat, weil alle Umfragen hatten ja eine große Mehrheit ausgewiesen und dann kam das Ergebnis und dann gab es halt 51,4%, die dagegen waren.
Ja, das war leider so und man kann schon sagen, im Sommer hatte damit keiner gerechnet, aber wir wissen natürlich auch alle, dass in den letzten 4, 6 Wochen davor eben doch einige Ereignisse waren, die mit denen keiner
gerechnet hat. Die Terroranschläge in Frankreich. Die
Terroranschläge in Paris.
Flüchtlingskrise.
Diese Flüchtlingskrise. Es gab leider einen Finanzminister, der sich da nicht klar geäußert hat auf Bundesebene dazu, ob er das nun eigentlich wirklich unterstützt oder nicht. Und es gab dann so eine Summe von Unsicherheiten, die vielleicht am Ende die entscheidenden Prozente gekostet haben, weil vorher hätte es vielleicht oder ohne diese Ereignisse noch eine knappe andere Mehrheit. Es war schon knapp irgendwie. Ich glaube, letztlich haben diese Dinge dazu jedenfalls beigetragen und vor allen Dingen diese unglückliche Kombination, die dann eintrat aus mehreren Dingen. Die Finanzfragen waren natürlich schon länger immer wieder auch öffentlich diskutiert, aber dass dann diese Terroranschläge und damit die Sicherheitsfragen, die mit so einer Veranstaltung zusammenhängen, sehr in den Vordergrund rückten, das waren eben so Themen, die doch sehr überraschend kamen und sicherlich sehr unglücklich mit dazu kamen.
Das maximal schlechte Timing wahrscheinlich. Dann auch noch so ein trüber Novembertag.
Genau, und dann kam noch der November irgendwie dazu, der jetzt auch nicht glücklich war oder genauso trübe wie heute ist. Ja. Also gut, kannst du auch mal sagen.
Aber war das so eine Weichenstellung? Also wird man, wenn man in 30 Jahren über Hamburg schreibt, sagt, das war eine Weichenstellung 2015, dass sich Hamburg quasi aus dem Konzert der großen Metropolen der Welt verabschiedet?
Also es war aus meiner Sicht eine Weichenstellung, aber vielleicht nicht ganz in dem Sinne, wie Sie das jetzt sagen, für immer, nämlich. Also ich würde sagen, wir würden natürlich als Hamburg heute ganz anders dastehen. 2024, dieses Jahr wären die Spiele gewesen. Wir hätten eine unglaubliche lange Liste von Infrastrukturvorhaben in diesen Jahren abschließen können. Die wären heute fertig, über die Hamburg heute immer noch diskutiert. Wir hätten ein ganz anderes internationales Profil. Wir wären wahrscheinlich auch als Wirtschaftsstandort viel mehr in der internationalen, nicht nur nationalen, sondern internationalen Wahrnehmung, als wir es heute sind. Und das hätte deswegen der Stadt aus meiner Sicht sehr, sehr viel eingebracht, neben diesem rein sportlichen Aspekt, den ich schon angesprochen habe. Ich würde jetzt aber niemals ausschließen, das haben Sie vielleicht auch aus den vorherigen Worten entnehmen können, es gibt verpasste Chancen, aber es ist jetzt auch nicht so, dass es keine neuen Chancen mehr gibt. Ob das jetzt nochmal Olympische Spiele möglicherweise in einer anderen Konstellation sind, ob die Stadt selber sich nochmal aus sich heraus zu einem großen Schritt entschließt, der dann auch wieder Aufmerksamkeit von außen aus sie zieht, also ähnlich wie das die Hafen City in der Vergangenheit oder in den 90er Jahren sicherlich gewesen ist. Das schließe ich natürlich überhaupt nicht aus oder hoffe das sogar. Denn das würde natürlich Hamburg nochmal wieder und irgendwann braucht das die Stadt auch ganz sicherlich wieder voranbringen. Die Welt um uns herum schläft nicht. Es sind viele, Sie haben Kopenhagen erwähnt, Städte, die sich auch in den letzten Jahren sehr aktiv entwickelt haben. Auch Paris, muss man jetzt mal ganz nüchtern sehen, hat natürlich durch die Olympischen Spiele einen riesigen Sprung nach vorne gemacht. Ähnlich wie das London übrigens in den Nullerjahren, also vor den Olympischen Spielen 2012 getan hat. Aber auch Städte wie Amsterdam und Antwerpen sind im Moment ziemlich auf dem Vormarsch in Europa. Und da muss man schon sehen, dass man da ein bisschen mithält. Und Hamburg, würde ich schon sagen, fehlen in den letzten 10 Jahren oder fehlt so ein Impuls, wo man so das Gefühl hat, diese Stadt geht da wirklich wieder voran und nach 10 Jahren hat man dann vielleicht auch ein Ergebnis, was dann auch wieder eine internationale Wahrnehmung erfährt.
Ja, das Problem ist ja, glaube ich, das würde ich als Beobachter so wahrnehmen, dass natürlich Politik sich jetzt auch scheut, nach dieser Niederlage ein großes Wagnis einzugehen, weil besser ist es, so ein bisschen durchzusteuern, ohne große Ankündigungen, ohne große Ziele. Und damit kommt man kurzfristig besser klar.
Ja, das ist sicherlich richtig. Ich meine, wir wissen das alle und jeder empfindet das ja auch so ein bisschen. Wir leben eher in so einer etwas vorsichtigeren, stagnativeren Phase. Die habe ich auch schon früher mal erlebt. Aber ich kann eben aus dieser Erfahrung rückblickend auch nur sagen, diese Phasen sind vielleicht in bestimmten Zeiten richtig, aber auf Dauer eben nicht. Und also diese, das gute Verwalten ist das eine. Das ist das, was wir im Moment sicherlich auch machen. Aber irgendwann brauchst du eben auch wieder eine Phase, wo du gut gestaltest, wirklich nach vorne guckst und einen neuen großen Schritt einleitest. Und das brauchen die Städte in bestimmten Schüben und Phasen wieder. Und man sieht das ja zurzeit auch, oder ich beobachte das schon sehr viel länger, weil parallel zu den großen Entwicklungen, die ich selber miterleben durfte hier in Hamburg, gibt es ja eine andere große Stadt, die mit B anfängt und mit N aufhört in Deutschland, die über 20 Jahre reine Stagnation hinter sich hatte, zwar die Alternativszene sich ein bisschen entwickelt hat, aber im Grunde überhaupt nicht nach vorne gekommen ist und auch im internationalen Spiel der Kräfte gegenüber jetzt den Metropolen in der 4- oder 5-Millionen-Klasse in Europa, aber auch international deutlich verloren hat. Und das ist Berlin.
Ja, aber wenn man sieht, Hamburg ist die 6. größte Stadt der Europäischen Union. Ich glaube, wenn wir eine Umfrage in der Europäischen Union machen, nach den 10 größten Städten, da taucht Hamburg kaum auf.
Ja, das ist sicherlich so und das muss sich wieder ändern.
Sie haben gerade, das finde ich ganz
das
spannend,
war auch von anders,
übrigens, ja. Das stimmt, von der stagnativen Phase gesprochen. Also 1999, wie gesagt, bis 2017. Sie haben ja die Finanzkrise richtig mitbekommen, als wirklich wir alle in den Abgrund geschaut haben. Wie war das denn da? Ich meine, Sie hatten ja auch zum Beispiel ein Projekt, was ich immer noch toll finde, nämlich das Science Center in der Hafen City, was dann also auch beerdigt worden ist. Gibt es da so also Erinnerungen dran, wo Sie sagten, hier geht irgendwie nichts mehr?
Ja, es ist klar, wie die Finanzkrise begann, gab es natürlich diese Situation, dass einige Projekte gestrichen worden sind. Beim Science Center speziell muss man sagen, das hing natürlich auch damit zusammen mit den Mehrkosten bei der Elbphilharmonie.
Ja.
Das war der eigentliche im engeren Sinne
Hintergrund,
warum Hamburg dann auch da einen Rückzieher gemacht hat und dieses Geld dann auch an anderer Stelle benötigte, muss man auch offen sagen.
Hat es Ihnen wehgetan?
Was ist so ja, es hat mir schon
besonders,
ja, es
also
hat
besonders
mir wehgetan,
vermissen?
Weil es wäre schon, also es war am Anfang ja ein bisschen komisches Ding mit diesem Ring, aber dann hatte Rem Koolhaas, das muss man schon sagen, und einen von Nommen, das schon sehr gut weiterentwickelt. Und ich finde, in dem letzten Stadium war es dann ein wirklich ziemlich gutes Architekturprojekt und auch sehr besonderes im Übrigen, sehr einzigartiges, was es in der Form auch noch nicht gegeben hat irgendwo auf der Welt. Und davon wäre, glaube ich, wenn es gebaut worden wäre und in Betrieb gegangen wäre, eine Ausstrahlung ausgegangen, die vielleicht ähnlich, vielleicht nicht ganz so, aber das weiß ich jetzt natürlich auch nicht zu sagen, aber doch einen ähnlich großen Effekt und Aufmerksamkeit erzielt hätte, wie die Elbphilharmonie.
Und das im Bereich Wissenschaft. Also eine Elbphilharmonie der Wissenschaft wäre natürlich, gut, jetzt sagen unsere Freunde in der Science City, die haben wir doch, wir haben ja das DESY, aber für alle sichtbar ist es natürlich nicht.
Und nein, das hätte so ein Symbol sein können.
Ja. Gibt es sonst noch was, wo Sie richtig traurig sind, dass Sie das nicht durchgebracht haben?
Die Quelle von Jeff Koons? Damals auch, also es gab so ein paar Projekte natürlich, an denen ich
auch Kristall,
es gab den Kristall da am Domplatz, das war zum Beispiel, war eine Sache, wo wir eigentlich ja auch sehr weit waren.
Und da kam Helmut Schmidt.
Und dann kam Helmut Schmidt und wollte es nicht. Da kann man jetzt subjektiv drüber denken, wie man will, aber das hat es eben am Ende dann der Sache ausbereitet. Das war so. Ich finde das aber schade, weil ich es inhaltlich natürlich ein hochinteressantes Konzept fand für diesen sehr besonderen Ort in Hamburg. Weil die Schwierigkeit am Domplatz mit dem Dom vorher, mit der Bibliothek vorher und alles, was da so dokumentiert ist ja auch, die ist natürlich eine sehr spezielle Geschichte und man kann an diesem Ort nicht alles Beliebige bauen. Das braucht einen Inhalt, der diesem Standort auch würdig ist. Und die größte Kultureinrichtung, oder vielleicht sollte ich besser sagen, die meistfrequentierte, das ist präziser, ist eben, sind die Hamburger Bücherhallen, auch wenn sie einen etwas profanen Namen haben. Damals lagen die Besucherzahlen ja um die 1 Million. Jetzt sind sie, glaube ich, schon bei 1,5 oder sogar noch mehr Millionen im Jahr. Und das hätte vor allen Dingen junge Leute in die Stadt gebracht. Und es gab eben zu Zeiten des Johanneums dort eben auch ja schon eine Bibliothek, die Staatsbibliothek, die da untergebracht war. Es gibt auch Dokumente aus dem 11. Jahrhundert heraus, dass da auch schon Bibliothek war. Also das wäre eine Komponente gewesen, die sehr viel mit dem Ort zu tun gehabt hätte. Und dann fand ich natürlich auch, muss ich sagen, eigentlich sehr positiv, dass die Bürgerschaft ja dann auch ihre Einrichtungen da, und das ist unsere größte und bedeutendste Institution, die Hamburger Bürgerschaft, und wenn die da, also die Fraktionen da ihre Tage, das hätte ich auch als würdig für diesen Ort empfunden. Und deswegen habe ich das dann inhaltlich sehr bedauert, dass das nicht zustande gekommen ist, weil jetzt was anderes zu finden, was diesem Ort und seiner wirklich sehr bedeutenden Geschichte gerecht wird, das ist nicht so einfach.
Ja, das sehen wir auch, seitdem eigentlich Schockstarre. Also gut, es gibt dieses Provisorium, was jetzt auch schon seit 15 Jahren dabei ist, aber eine richtige Idee gibt's immer noch nicht. Ne?
Nein, nein, und das ist eben auch nicht so einfach an dieser Stelle. Das ist nicht so einfach, da etwas zu finden. Aber ich würde das jetzt für die Zukunft auch nicht ausschließen. Vielleicht packt man das dann doch nochmal irgendwann wieder an, aber man braucht eben erstmal so eine Idee. Und eine Stadt muss auch die Kraft haben, also das sage ich dann auf der anderen Seite. Man muss ja auch mit solchen Entscheidungen dann mal seinen Frieden machen. Und es gibt eben so ein paar immer sehr besondere Standorte. Das gibt es in fast jeder Stadt, aber eben auch bei uns in Hamburg. Und der Domplatz gehört mir zu denen. Und wenn man da überhaupt mal was macht, dann muss es eben was Besonderes sein. Aber wir haben auch in der Hafencity so besondere Standorte gehabt. Und das kann ich ja auch sagen aus der Geschichte heraus, also aus der jüngeren. Am Anfang haben wir da 8 Plätze im Masterplan festgelegt, von denen 3 sehr besondere Plätze waren, wo wir gesagt haben, da muss was ganz Besonderes inhaltlich in. Und wir wussten damals aber überhaupt nicht, was das sein kann. Da steht im Masterplan auch nichts zu drin. Und dann hat sich die Elbphilharmonie gefunden und dann hat sich irgendwann die Hafencity-Universität gefunden. Also wir haben dann diese Standorte sukzessive besetzt mit Einrichtungen, von denen ich jedenfalls in der Meinung bin, die sind auch würdig für diese besonderen Orte. Und am Barkenhöft haben wir das immer noch freigehalten und nicht vermarktet. Da gab es genügend Interessenten.
Wie finden Sie denn die Oper von...
Jetzt gibt es das Opernhaus als mögliche Idee. Das wäre sicherlich von der Einrichtung her eine würdige, für mich gar keine Frage, für diesen Standort.
Die sind ja auch schon relativ weit. Ne? Also er ist ja schon mit unserem Kultursenator in Skandinavien unterwegs gewesen, hat mit Architekturbüros gesprochen. Also es ist jetzt nicht so...
Ja, also... Ich bin da jetzt nicht beteiligt an diesen Gesprächen. Ich weiß nicht genau, wie da der Stand ist. Es wäre natürlich aber mit ohne Frage eine würdige Einrichtung für Hamburg, an so einen Standort zu gehen oder den dafür bereitzustellen.
Und muss es eine Oper sein? Also fehlt uns ein Opernhaus?
Nein, es fehlt uns ja, das wissen wir ja alle in Hamburg, nicht wirklich ein Opernhaus. Dass die Oper... ja auch immer wieder natürlich in Bewegung ist, dass man eher vielleicht auch mit einem neuen Haus nochmal einen neuen Impuls geben kann. Das glaube ich schon. Das muss sich dann aber eben verbinden aus meiner Sicht mit einer auch angemessenen Nachnutzung am Bestandsstandort, denn der ist auch ein Traditionsstandort in Hamburg. Der ist in Wahrheit ähnlich bedeutsam, vielleicht nicht ganz so, aber doch ähnlich bedeutsam auch wie der Domplatz. Das ist eine sehr lange Geschichte mit den Theatervorgängern und so weiter, die dort waren, die dahinter steht. Und außerdem ist das Haus ja auch nicht total verfallen. Das müssen wir auch mal sagen. Ich weiß noch selber,
muss saniert werden, was
am Gustav-Mahler-Platz, ja, wie wir die ganzen Probebühnen dazu gebaut haben. Also ich will das jetzt nicht vertiefen. Da ist auch vieles sicherlich für andere Zwecke noch nutzbar. Ob das dann, ich weiß nicht, ein Musical-Theater oder ein anderes Theater noch ist, was wir da unterbringen oder irgend noch mal in diesem kulturellen Bereich etwas, was da auch angemessen an diesem Standort wäre. Da muss man immer schauen, da gibt es natürlich in so einer großen Stadt auch immer ein bisschen Bewegung. Ich kann mir da schon vorstellen, dass man auch was anderes findet, was da sehr gut die Räumlichkeiten weiter nutzen kann, auch mit den ganzen technischen Einrichtungen, die da sind. Aber das muss schon, glaube ich, ein bisschen parallel laufen und dann könnte natürlich so eine neue Oper durchaus auch nochmal ein neuer Impuls sein. Aber es muss, glaube ich, weil es jetzt nicht eine wirklich dringende Investition ist, wenn ich das so aus meiner Sicht sagen darf und ein bisschen verfolge ich die Diskussion, es muss jetzt eben einer mal dann auch sagen, ich mache das jetzt einfach und dann immer so halbfertige Geschäfte, die Hälfte musst du zahlen, die Hälfte hier und so. So läuft das, glaube ich, im Moment nicht. Da kommen diese Dinge nicht zustande.
Wir haben jetzt über die Elbphilharmonie kurz gesprochen, über das mögliche Opernhaus. Wenn ich dann auf die Hafen City schaue, fehlt noch ein drittes quasi großes Gebäude, was gerade aber nicht weitergebaut wird, der Elbtower. Sie waren ja damals, als es um die Idee ging, noch dabei und sind dann ausgeschieden. Was glauben Sie denn, wird der Elbtower noch in diesem Jahrzehnt fertig gebaut?
Na, ich hoffe das natürlich sehr. Ich bin jetzt auch eben nicht ganz pessimistisch, dass ich nicht doch jemand finde, der da einsteigt. Natürlich wird, wie bei all solchen Insolvenzen, Sie haben ja vorhin die Finanzkrise, ich habe schon einige so in meinem Berufsleben miterlebt, das dauert natürlich immer eine gewisse Zeit, bis das dann alles finanziell auch ausverhandelt ist, so dass ein anderer wirklich einsteigen kann und das dann auch wirtschaftlich erfolgreich zu Ende bringen kann. Andererseits, die Schäden werden jetzt nicht geringer, desto länger das da in den Wintern rumsteht, der Rohbau. Also ich hoffe, dass da so eine Einigung zustande kommt und dann würde man wahrscheinlich auch in diesem Jahrzehnt noch die Fertigstellung erleben. Wenn sich das länger hinzieht, auch solche Fälle habe ich schon erlebt, dann kann es auch sein, dass es etwas länger dauert. Klar ist aber, und das war immer meine Meinung und dazu stehe ich auch noch heute, wenn Hamburg mal ein wirkliches Hochhaus baut, und das war eine lange Diskussion mit auch übrigens vielen anderen Standorten in dieser Stadt, die schon in der Debatte standen. Ich glaube,
auch ein Barkenhöft mal als Idee.
Auch das Barkenhöft war, das habe ich selber mit, genau, und da war ich nun sehr dagegen, weil ich immer der Meinung war, wir müssen mit der Hafencity darauf achten, dass wir unsere Kirchturmsilhouette über die Alster hinweg bewahren. Und da darf nichts hinten hochwachsen dahinter und so weiter. Ausnahme Elbphilharmonie, da haben wir das uns gestattet. Das finde ich auch richtig, das ist für ganz Hamburg da. Aber ansonsten haben wir da sehr genau drauf geachtet. Man kann das auch heute ja überprüfen alles, dass die Höhen nicht so sind, dass sie irgendwie die Altstadtkulisse wird. Deswegen war ich gegen das Neidhaus damals an diesem Standort. Und ich finde darüber hinaus, die Elbbrücken, auch wenn sie ein allgemein etwas unterschätzter und nur so als Verkehrseinrichtung wahrgenommener Ort sind natürlich schon so das gefühlte Eingangstor nach Hamburg, egal ob man jetzt über die Elbe dann in den Hafenbereich kommt, also wenn man sie stromabwärts fährt mit dem Boot entlang oder aber ob man jetzt mit dem Auto oder mit der Eisenbahn nach Hamburg kommt. Das ist ein sehr besonderer Ort, der auch für die Zukunft Hamburgs eben eine ganz besondere Rolle spielt, wenn wir mal an die Ausstrahlungseffekte Richtung Rothenburgs Ort und so weiter, auch von der Hafencity und deren künftiger Verbindung denken, wenn wir an den Sprung über die Elbe und die Verbindung mit der Veddel und dem Grasbrook denken. Also der ist schon der Richtige. Dazu stehe ich 100%, wenn wir so ein Hochhaus bauen und deswegen gehört es da auch hin. Das wäre auch ein guter Abschluss und nicht nur Eingang gut für die Hafencity. Also ich glaube, in jeder Beziehung wird das am Ende ein Erfolgsprojekt werden und davon bin ich zutiefst überzeugt und deswegen bin ich auch ganz optimistisch, früher oder später kriegt diese Stadt das hin. Wir sind jetzt auch nicht Köln oder Frankfurt oder so, wir machen dann auch keine halben Sachen und irgendwie finden wir dann schon einen Weg und es gibt zum Glück ja auch in Hamburg immer ein paar Leute, die nicht nur ans eigene Portemonnaie denken, sondern ein bisschen auch an ihre Heimatstadt und sich ja auch in der Vergangenheit schon an anderen Stellen mit besonderem Engagement und auch mal mit Invest in Architektur für diese Stadt engagiert haben. Davon und damit eigentlich ist sie groß geworden und davon hat sie immer gelebt.
Das ist eigentlich schon ein wunderbares Schlusswort, aber ich habe noch eine Frage, weil mich die wirklich interessiert. Wir sind ja der höchste Beamte, technische Beamte der Stadt Hamburg gewesen. Und wenn man in diese 18 Jahre guckt, habe ich nochmal geschaut, geholt hat sie ein grüner Senator, dann haben sie einen Senator der Schildpartei vorgesetzt bekommen, dann CDU, Grüne und schließlich zwei SPD-Senatorinnen. Wie schafft man das, wenn man quasi so viele verschiedene Farben irgendwie kommunikativ überzeugen muss? Wahrscheinlich, indem man so gut reden kann, oder?
Ja, also wie man das schafft, weiß ich jetzt. Also irgendwie habe ich es geschafft. Es hat vielleicht etwas damit zu tun, dass natürlich die Konstruktion des Amtes hier in Hamburg anders als in vielen anderen Städten, zum Beispiel in Berlin, aber auch bei vielen Stadtbauräten in München und an anderen Stellen, nicht unmittelbar an die Politik geknüpft ist, sondern man eben oberster Technischer. Und das hat Hamburg ja nicht ohne Grund gemacht. Und man wird auch für 9 Jahre gewählt und nicht für 5. Also eigentlich ist das Amt eben angelegt darauf, über eine Legislatur hinaus wirken zu können. Das ist sehr bewusst gewesen und das hat der Stadt, glaube ich, auch sehr gut getan. Vor allem deshalb, und das darf ich jetzt sagen, mal so aus meiner Sicht, Architektur, Stadtplanung, Städtebau, Stadtentwicklung sind zu 90% in Wahrheit im engeren Sinne keine wirklich parteipolitischen Themen. Die sind natürlich hochpolitisch, das will ich gar nicht bestreiten. Aber sie sind nicht unbedingt parteipolitisch, weil die Frage ist, etwas schön oder hässlich. Das sind Debatten, da können Sie jetzt eine rote Einfärbung oder eine schwarze, also da können Sie ganz unterschiedlicher Couleur sein. Das ändert jetzt erstmal an dieser Frage, schön oder hässlich, nichts. Und natürlich gibt es auch 10%, die sind sehr parteipolitisch. Also die Frage, ist mein Schwerpunkt der soziale Wohnungsbau, ist mein Schwerpunkt die Wirtschaft, ist mein Schwerpunkt irgendwie das Klima? Also da gibt es natürlich wie bei den Parteien Unterschiede. Und da haben auch alle Senatoren und Senatorinnen und Bürgermeister so ihre Schwerpunkte gehabt in der Vergangenheit, was sie da wichtig fanden und ihrer Zeit wichtig fanden. Und wenn man damit ein bisschen sachlich vernünftig umgeht, muss ich sagen, klappt das ganz gut. Ein bisschen hängt es dann aber vielleicht auch von den Personen ab, muss ich auch sagen. Und irgendwie bin ich eben mit allen Senatorinnen und Senatoren, die ich hatte, aber auch vor allem natürlich mit 2 großartigen Bürgermeistern, die ich hatte, sehr gut zurande gekommen. Und wir haben uns fachlich einfach auch, glaube ich, nicht in jeder Einzelfrage, aber im Großen und Ganzen und wo die muss die Richtung mit Hamburg hingehen, gut verstanden. Und das hat es am Ende möglich gemacht, auch wenn am Anfang immer bei solchen großen Umbrechen, also damals von der SPD zur CDU und dann wieder von der CDU zurück zur SPD, mit diesen Unterkonstellationen, die Sie beschrieben haben, natürlich schon sehr fundamentale Wechsel hier in Hamburg auch in der Politik verbunden waren.
Aber Sie haben nicht irgendwann befürchtet, dass Sie den Job verlieren, weil da jetzt ein Wechsel ansteht?
Also befürchtet habe ich das in dem Sinne nie und habe mir da auch nie so große Gedanken gemacht. Sie sind ja jederzeit natürlich in dem Amt entlastbar, das ist möglich, das wissen Sie, aber das weiß man eben. Und dann guckt man erstmal. Aber klar, ich weiß auch, es hat bei beiden großen Wechseln natürlich auch Einzelne gegeben, die das gerne gesehen hätten, wenn ich entlassen worden wäre. Das haben dann, ich weiß jetzt nicht genau wer, aber sicherlich waren die ersten Bürgermeister daran beteiligt, anders entschieden. Ja, und da habe ich Ole von Beuys und da habe ich auch unserem jetzigen Bundeskanzler natürlich, Olaf Scholz, viel zu verdanken.
Ja, Herr Walter, vielen Dank für Ihre Zeit, für Ihre Ausführungen und vielen Dank, dass Sie zugehört haben.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.
You've worked hard to build your brand, so why settle for one-size-all-fits branded clothing? Lands' End Outfitters creates apparel your employees will truly want to wear that unites your team in comfort and style. It's why Lands' End Outfitters has been a branded apparel supplier to some of the world's most respected brands for more than 30 years. From logo polos to fully customized branded wardrobes, our world-class outfitters will partner with you to help your team feel confident on the job and put your brand into action, all backed by above and beyond expertise. See why Lands' End Outfitters should be your branded apparel partner. Go to business.landsend.com/pod20 and use code pod20 for 20% off your first product. That's business.landsend.com/pod20, code pod20, for 20% off your first product.
88% of the work week is spent communicating, typing, talking, and going back and forth on topics until everyone is on the same page. It's time for a change. It's time for Grammarly. Grammarly's AI ensures your team gets the point across the first time, eliminating misunderstandings and streamlining collaboration. It goes beyond basic grammar to help tailor writing to specific audiences. Whether that means adding an executive summary, fine-tuning tone, or cutting out jargon in just one click. 4 out of 5 professionals say Grammarly's AI boosts buy-in and moves work forward. It integrates seamlessly with over 500,000 apps and websites, is implemented in days, and is IT approved. Join over 70,000 teams and 30 million people who trust Grammarly to elevate their communication. Visit grammarly.com/enterprise to learn more. Grammarly. Enterprise Ready AI.